Liebe Geschwister, liebe Gäste, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen an diesem Heiligabend. Und ich möchte euch einladen, mit mir zusammen eure Bibeln aufzuschlagen. Im Evangelium nach Johannes, im Kapitel 3. Und dort wollen wir den 16. Vers lesen. Dort heißt es: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es gibt Texte, es gibt Aussagen und es gibt Reden, die haben eine gigantische Wortzahl. Und wenn man sie gelesen hat oder gehört hat, fragt man sich, okay, was will der Autor mir jetzt damit sagen? Hohe Wortzahl, wenig Inhalt. Und keine Sorge, ich bin auch schon Autor solcher Texte gewesen. Ich würde aber behaupten, dass den Text, den wir gerade gelesen haben, nicht in diese Kategorie gehört. Sondern ich behaupte, er ist das komplette Gegenteil davon. Man merkt allein beim Lesen dieses Verses, wie inhaltsreich und wie wahrhaftig und wie groß der Inhalt dieses Verses ist. Dieser Vers fasst die Kernbotschaft der Schrift zusammen. Wer diesen Vers versteht, hat die Botschaft der Bibel verstanden, das Evangelium. Das ist ein sogenannter Schlüsselvers. Und um diesen Vers und seine Bedeutung besser verstehen zu können, möchte ich in den nächsten 20 Minuten, in circa 20 Minuten, in drei Abschnitten erklären und möchte mit dem ersten Punkt nun beginnen. Der erste Punkt ist die Aussage. Die Aussage ist, Gott hat die Welt geliebt. Der Handelnde in diesem Vers ist Gott. Die Bibel redet von einem Gott. Sie sagt, Gott ist einer. Wenn die Bibel von Gott spricht, spricht sie von einem, der unveränderlich gut ist. Er tut allezeit das Gute und ist allezeit gut. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Er ist rein und frei von Fehlern und Makel. Und das durchgehend. Wenn er aufhören würde, komplettes Licht zu sein, würde er aufhören, Gott zu sein. Und so entspricht auch diese Liebe, von der wir hier reden, seinem Wesen. Es ist eine Liebe, die vollkommen ist, die auch immer gleich vollkommen bleibt, wie sein Wesen ist. Und das ist unterschiedlich zu uns Menschen. Wir Menschen können manchmal voll von Liebe sein, aber manchmal auch sehr lieblos handeln. Unser Verhalten und unsere Eigenschaften schwanken, sind unbeständig und wechseln sich ab. Bei Gott ist es nicht so. Gottes Liebe bleibt auf ewig gleich. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe besteht vollkommen neben seinen anderen Eigenschaften. Seine vollkommene Liebe schränkt in keiner Art und Weise oder mindert auf keine Art und Weise seine vollkommene Gerechtigkeit oder seinen vollkommenen Zorn. Diese Eigenschaften Gottes bestehen alle vollkommen nebeneinander und nehmen nichts voneinander weg. Und wenn wir Gott hier so betrachten, dann merken wir, dass der hier liebt, vollkommen ist und rein ist, frei von Fehlern und Sünde. Schauen wir uns das Objekt der Liebe Gottes an. Die Welt. Die Welt, damit wird der Umfang seiner Liebe uns gezeigt. Es wird umrissen. Und Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Aus ihm ist alles hervorgegangen und durch ihn ist alles geworden. Er hat alles ins Dasein gerufen und er war da, wo noch nichts da war und er besteht und ist ewig. Und er hat somit auch mich und auch dich geschaffen. Aber im Gegensatz zu den Tieren beispielsweise hat er uns Menschen in seinem Ebenbild geschaffen. Und wenn hier von der Welt die Rede ist, dann können wir sagen, die Liebe Gottes gilt in diesem Vers allen Menschen. Allen Menschen. Da will ich die Frage stellen, sind wir Menschen es wert, dass Gott uns liebt? Gott hat unsere Vorfahren, die ersten Menschen, Adam und Eva, in Reinheit geschaffen. Sie waren ohne Sünde und Gott segnete sie. Er wollte mit ihnen in Gemeinschaft leben, in Gemeinschaft sein. Er hatte eine reine und gute Absicht. Dann passierte aber eine Katastrophe. Der Mensch übertrat das Gebot, was Gott ihm gegeben hat, und sündigte. Er übertrat das Gebot des Allmächtigen. Und seitdem ist in der Menschheit die Sünde. Und jeder Nachkomme von Adam und Eva wird vom Wesen her ein Sünder sein. Und das sehen wir schon in der Erstgeneration, die Kinder von Adam und Eva, Kain und Abel. Kain schlug seinen Bruder tot, er ermordete ihn kaltblütig. Und das unterstreicht die Sünde, die wir in uns haben. Und diese Sünde trennt uns von dem vollkommenen Schöpfer. Der vollkommene Schöpfer kann nicht Gemeinschaft haben mit Menschen, die in Sünde sind, die die Sünde in sich tragen. Und so leben wir heute, in einer gefallenen Welt. Gott vertrieb Adam und Eva aus dem Garten Eden. Sie mussten aufgrund einer Sünde aus der Gegenwart Gottes gehen. Und kein Mensch ist seitdem von sich selbst in der Lage, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wir können also zusammenfassen. Gott liebt die Welt, er ist vollkommen, aber er liebt eine Welt, die abgefallen von ihm ist, die ihm ins Angesicht rebelliert und somit es nicht verdient, von ihm geliebt zu werden, um diese Frage, die ich gestellt habe, zu beantworten. Ein starker Kontrast zwischen diesen beiden Seiten. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Tat. Der Text belässt es nicht dabei zu sagen, Gott liebt die Welt und beendet dort. Nein, Gott stellt seine Liebe unter Beweis. Und das ist auch wichtig. Wenn jemand sagt, ich liebe dich, handelt aber entweder gar nicht oder komplett dem zuwider, dann stimmen seine Worte und seine Taten nicht überein. Und dann muss man fragen, ob die Liebe wahrhaftig und richtig ist. Gott beweist seine Liebe zu uns damit, dass er etwas bzw. jemanden gibt. Und jetzt am Weihnachten sind wir auch damit beschäftigt, mit dem Geben. Gerade wir Erwachsenen, wir zerbrechen uns den Kopf, was können wir wem schenken, welches Kind soll was bekommen. Und wir geben uns viel Mühe darin, jedem das Richtige und Passende in unseren Augen zu schenken. Die Kinder, die sind, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, als ich jung war, noch nicht so damit beschäftigt, sich den Kopf zu zerbrechen, wem sie was schenken, sondern was sie dann bekommen werden. Darüber denkt man am meisten nach. Aber wenn wir etwas geben wollen, dann kann es natürlich auch manchmal andere Motive geben als Liebe. Aber doch denke ich, wenn wir beispielsweise unsere Kinder beschenken wollen, dass wir ihnen doch auch unsere Liebe zeigen wollen. Was Gott aber gegeben hat, ist die größtmögliche Gabe, die man geben kann. So, auf diese Art und Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und aufgrund dieses Gebens sind wir hier heute eigentlich auch nur um diese Uhrzeit zusammen. Deswegen feiern wir Weihnachten, weil Gott gegeben hat. Er hat seinen Sohn gegeben. Der Sohn, wer ist das? Ich sagte vorhin, dass die Bibel sagt, Gott ist einer. Aber sein Wesen besteht in drei zu unterscheidenden Personen, dem Vater, dem Sohn und der Heilige Geist. Jeder dieser Personen besitzt das göttliche Wesen und ist somit Gott. Das bezeugt uns die Schrift ganz eindeutig. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, wurde vom Vater in die Welt gesandt. Es heißt in Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Seinen Sohn, Jesus Christus, gab Gott für diese verlorene Welt. Er wurde Mensch und trat in diese Schöpfung. Jesus Christus gab damit die Vorrechte des Gottseins auf, behielt aber bei seiner Erniedrigung vollständig sein göttliches Wesen. Er verzichtete für die Zeit seiner Erniedrigung auf die Vorrechte, die das Gottsein mit sich brachte. Und somit war und ist Jesus Christus wahrhafter Gott und wurde wahrhafter Mensch. Er wurde gezeugt vom Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria. Die Sünde wird über die Vaterlinie weitergegeben, weswegen die Sünde nicht an ihm war. Jesus Christus hatte die Sünde nicht in sich, im Gegensatz zu uns allen. Und an seine Menschwerdung denken wir doch an Weihnachten. Ist uns bewusst, dass wenn wir an das Kind in der Krippe denken, dass dort der Schöpfer aller Dinge liegt, dass dort der Allmächtige sich so tief erniedrigt hat und sich in einen Ort reinlegen lassen hat, wo die Tiere ihr Futter rausnehmen. Von all dem wusste Jesus, bevor er Mensch wurde. Aber was hier in dem Vers jetzt noch wichtiger ist, der Vater wusste auch, wie es ablaufen würde. Er wusste, was seinem geliebten Sohn bevorstand. Angefangen von seiner Geburt, von seinem ganzen Leben bis hin zum Kreuzesgeschehen, wo der König der Könige von Menschen bespuckt werden würde, wo er von ihnen geschlagen werden würde und wo er von ihnen ans Kreuz genagelt werden würde. Und bis zum Höhepunkt, wo Gott der Vater sich von seinem geliebten Sohn abwenden würde und ihn in den 3 Stunden der Finsternis am Kreuz auf Golgatha für die Sünden der Menschen stellvertretend strafen würde. Und das gehörte zum Ratschluss des Vaters. Es war sein Plan, es war sein Heilsplan, das zu tun. Und doch war es einiges, was dort auf den Herrn wartete. Und trotzdem hat Gott ihn gesandt. Es steht hier, dass Gott ihn gegeben hat. Und wenn ich jetzt hier uns Eltern fragen würde, wer von euch würde seinen Sohn für seinen Feind geben? Ein Feind, der ihm ins Angesicht beleidigt, ihn bespuckt und überall schlecht über ihn redet. Da würde ich vermuten, und ich denke, das kann ich gesichert sagen, dass keiner von den Eltern hier seine Hand heben würde, ja, ich würde das machen. Keiner. Es gibt aber in der Bibel einen Vater, der seinen Sohn geben sollte. Wenn man sich mit dem Thema beispielsweise Liebe beschäftigt, ist es immer interessant, wo das Wort Liebe, lieben oder liebhaben das erste Mal in der Schrift vorkommt. Und das erste Mal kommt das Wort Liebe vor, oder liebhaben, in 1. Mose 22. Das erste Mal in der Schrift. Und da handelt es sich um die Geschichte von Abraham, der von Gott geprüft wird. Und Gott sagt zu ihm: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Abraham sollte seinen Sohn Isaak opfern, den er lieb hatte. Gott prüft Abraham hier und greift dann in letzter Sekunde ein, für jeden, dem diese Geschichte bekannt ist. Aber dieses Ereignis hat Abraham einen kleinen Anteil davon geben lassen, wie es eines Tages für Gott den Vater sein würde, wenn er seinen Sohn Jesus Christus für diese Welt senden und geben würde. Das müssen wir uns überlegen. Diese wertvolle Gabe für Menschen wie dich und mich. So groß ist Gottes Liebe zu uns Menschen, dass er das Wertvollste gibt, was es gibt. Seinen eingeborenen Sohn. Denn weil Gott die Menschen liebt, hat er das getan. Gott hat ihn in diese Niedrigkeit geschickt, um uns herauszuretten. Er gab ihn für die Welt. Womit wir zum letzten Punkt kommen, der Absicht dahinter. Uns wurde dargestellt, was Gott gegeben hat, was er getan hat. Das Handeln liegt in allem ganz klar auf Gottes Seite. Er ist der Akteur, er ist der Handelnde bei diesem Vers. In anderen Religionen fragt man zuerst, was muss ich tun, um vor Gott gerecht zu sein? Da hat denn jede Religion andere Antworten drauf. Folge dem und dem Propheten nach, handle so wie der, mach dies, mach jenes, faste, halte diese und das Gebote, gib Almosen, all das wird gesagt. Und das sind an sich keine schlechten Dinge. Auch wir Christen probieren uns am Wort Gottes zu orientieren und Gottes Gebote ernst zu nehmen und zu halten. Aber in den Himmel, in seine Gegenwart kommen wir dadurch nicht. Kein Stück. Wenn Gott mit uns nach unseren Werken ins Gericht gehen würde, reicht eine Sünde unter 1000 scheinbar guten Werken, um nicht in seine Gegenwart nach dem Tod treten zu können. Eine einzige Sünde reichte aus, dass Adam und Eva weichen mussten. Für diese eine Sünde, und bei uns Menschen ist es bei weitem nicht eine Sünde, schon allein die ganzen Gedankensünden, die wir in uns haben, ich kann sie nicht zählen bei mir. Und da Gott ewig ist und, wie ich auch gesagt habe vorhin, vollkommen gerecht ist, muss er als gerechter Richter diese Sünde ernst nehmen und sie strafen. Weil sonst wäre er kein vollkommener Richter. Ein Richter, der die Leute laufen lässt, obwohl sie schlimme Dinge getan haben, solch ein Richter würde das Volk verfluchen und würde nach Gerechtigkeit fordern. Gott kann nichts anderes als Perfektion verlangen. Alles andere muss Gott richten. Und so würde jeder Mensch ohne das Werk Christi verloren gehen und in die ewige Strafe gehen. Unser Glaube spricht aber so, denn so hat Gott die Welt geliebt. Unser Glaube stellt an erster Stelle Gottes Handeln. Wir wissen, dass unsere Rettung, unsere Erlösung alleine in ihm ruht, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, ausnahmslos jeder, der glaubt, nicht verloren geht, wie ich es gerade gesagt habe, damit das nicht passiert. Denn Gott ist nicht nur, wie ich gesagt habe, vollkommen gerecht, sondern er hat auch eine vollkommene Liebe und hat deswegen für einen Weg gesorgt, der seiner vollkommenen Gerechtigkeit entspricht und womit er gottlose Sünder wie mich und wie dich retten kann und vor sein Angesicht stellen kann, als ob sie niemals eine Sünde begangen hätten. Und so wie Gott von uns Menschen, wenn wir von uns selbst gerecht werden wollen, Perfektion verlangen müsste oder verlangt, so gibt er uns in Jesus Christus diese Perfektion. Aber um gerettet zu werden, müssen wir dieses Geschenk auch tatsächlich annehmen. Wir müssen dieses Geschenk, was Gott gegeben hat, für uns persönlich in Anspruch nehmen. Wenn wir ein Leben in Ewigkeit bei Gott haben wollen, ein Leben nach dem irdischen Tod, ein Leben ohne Sünde, ein Leben ohne Schmerzen, ein Leben in vollkommener Reinheit und Schönheit, dann müssen wir bereit sein zu kommen zu Jesus. Und Gott hat sein größtes Geschenk in diese Welt gegeben. Und wie war es zu Weihnachten gewesen? Es gab welche, für die dieses Geschenk ganz besonders gedacht war, die sind nicht gekommen. Es kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Wo ist der König, der geboren wurde, damit wir ihn anbeten können? Dort wollen wir hingehen. Und die Schriftgelehrten in Jerusalem, die konnten ihnen ganz genau sagen, ja, in Micha 5, Vers 1 steht, er wird in Bethlehem Ephrata geboren sein. Da müsst ihr hingehen. Aber sie selbst sind nicht hingegangen. Sie sind nicht gekommen. Und auch der König Herodes hat das gehört, aber sein erster Gedanke war eigentlich nur, oh, da kommt ein Rivale, den muss ich beseitigen. Aber es gab welche, die gekommen sind. Und das waren, wie ich gerade gesagt habe, die Weisen aus dem Morgenland. Sie sind zum Kind gekommen. Und auch die Hirten, die auf dem Feld waren, wir lesen davon im Lukas-Evangelium, diese Szene hat Händel ganz, ganz wunderbar vertont. Wenn es euch interessiert, ist es wunderbar zu hören, die Hirten auf dem Feld. Diese Hirten sind gekommen, nachdem ihnen die Engel gesungen haben. Und die Bibel spricht in Johannes 6, Vers 35, zu kommen bedeutet zu glauben. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber was bedeutet Glauben? Wir, wenn wir im umgangssprachlich Glauben sagen, dann ist es etwas Unsicheres, was wir nicht greifen können. Dann sage ich zum Beispiel, ja, der Mann, den ich vorhin getroffen habe, der hatte so eine Jacke, so eine rote Jacke an. Ich bin mir aber nicht ganz genau sicher. Wenn die Schrift aber sagt, dass wir glauben sollen, dann heißt das, dass wir vertrauen, dass wir in eine Sache unser Vertrauen setzen, die als gewiss gilt, dass wir voll und ganz das für uns in Anspruch nehmen und darauf vertrauen. Und jeder, der vom ganzen Herzen Jesus glaubt, dass Gott ihn persönlich für mich gesandt hat, dass er für mich dieses sündlose Leben gelebt hat, was ich nicht gelebt habe, dass er für mich die Strafe erlitten hat, für meine Sünden, die ich eigentlich verdient habe, dass er für mich gestorben ist und dass er auferstanden ist. Wenn du das für dich in Anspruch nimmst, dann sagt die Schrift, du gehst nicht verloren, sondern du hast ewiges Leben. Jeder, der glaubt, keiner muss verloren gehen. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, steht in 1. Timotheus 2. Und ich durfte das in meinem Leben erleben. Ich durfte dem Herrn Jesus mein Leben anvertrauen und wünsche es mir für jeden Menschen, dass er dasselbe tut. Das Evangelium von Jesus Christus ist nicht was, was wir Christen am Anfang glauben und dann in die Schublade packen und uns anderen Dingen widmen. Nein, ein Christenleben muss beständig aus der Kraft des Evangeliums bestehen. Dass man alle Zeit als Christ dankbar ist und aus der Dankbarkeit zu dem lebt, was Jesus Christus für einen getan hat. Es ist Dankbarkeit zu dem, dass Gott das Kostbarste für mich Unkostbaren gegeben hat. Seinen Sohn, Jesus Christus. Gottes Liebe wurde uns hier in diesem Vers unter Beweis gestellt. Anhand, wen er liebt, eine verlorene Welt, die es eigentlich nicht verdient. Anhand dessen, wen er gibt, das Kostbarste, Jesus Christus, seinen Sohn. Und anhand dessen, welche Absichten er damit verfolgt. Dass er alle, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen, vollkommen gerecht sprechen kann. Weil Jesus die Sünde wegnimmt und denen, die glauben, die Gerechtigkeit von ihm, dass es ihnen angerechnet wird. Und das fand an dem Ereignis, an das wir heute gedenken, seinen Anfang an Weihnachten mit dem Kind in der Krippe, was Gott für dich gegeben hat. Und bei all dem, was wir diese Tage über Weihnachten geben, hoffe ich, dass wir zuerst an das denken, was Gott für uns gegeben hat und wirklich auch dankbar ihm dafür die Ehre geben. Lasst uns zum Schluss noch kurz beten. Treuer himmlischer Vater, du hast das Kostbarste gegeben für uns, Herr, das ist unbeschreiblich groß. Dein Sohn, der von Ewigkeit Gott ist, hat sich aufs Tiefste erniedrigt in eine Futterkrippe. Herr, bitte lass diese Botschaft, die Weihnachten ausmacht, in die Herzen vieler gehen und greife ihnen, Herr, ins Herz. Bitte hilf, dass viele Menschen in diesen Tagen darüber nachdenken, was an Weihnachten geschehen ist. Und sich selbst hinterfragen und zu dir kommen, Herr. Wir bitten dich, Herr, und danken dir dafür, dass auch wir Christen, deinen Sohn erkennen durften als das, was er ist und das erkennen durften, was er für uns getan hat. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du, ja, als Licht in diese dunkle und finstere Welt gekommen bist. Und danke, Herr, dass wir dein Licht und deine Herrlichkeit sehen durften in deinem Wort. Amen.